Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Georg Herrmann. Allzu viele dürften diesen Namen nicht kennen. Dabei war Georg Herrmann zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die Zeit der Weimarer Republik ein regelrechter Star. Der 1871 in Berlin geborene Schriftsteller, der eigentlich Georg Borchert hieß, gehörte zum jüdischen Großbürgertum der Stadt. Mit seinem Schnauzbart und den eleganten Anzügen strahlte er auf Fotografien etwas elegant Gesetztes aus. Er knüpfte an die Tradition des Realismus an, berief sich auf Theodor Fontane, ließ etliche seiner frühen Romane in der Biedermeierzeit spielen und erzählte von Standesgrenzen und unglücklichen Ehen. Aber er hatte als spitzzüngiger Feuilletonist auch ein enormes Gespür für atmosphärische Veränderungen und einen scharfen Blick auf die Verhältnisse. Den Berliner Bezirk Friedenau titulierte er zum Beispiel als Eldorado der Gartenzwerge. Spätere Werke beschäftigten sich dann auch mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs. Aus dem Nachlass hat man nun seine letzten Romane zutage gefördert, die auch jetzt zum ersten Mal überhaupt erscheinen. Die Daheimblieben, heißt er, geschrieben 1939, 4 Jahre vor seiner Deportation und Ermordung in Auschwitz. Tobias Lehmkuhl hat Die Daheimblieben gelesen.
Ein Märztag im Jahr 1933, kurz nach dem Reichstagsbrand. Der Ernst der Lage, so meint man, lässt sich nur schwer ignorieren. Viele Schriftsteller, nicht nur jüdische Schriftsteller, haben die Koffer gepackt und Deutschland eiligst verlassen. Heißen sie nun Gabriele Tergit oder Siegfried Krakauer, Anna Segers oder Walter Benjamin. Es gab aber auch jene, die schon lange vor der Machtübergabe an die Nazis das Land verlassen hatten. Der berühmteste unter diesen frühen Exilanten war Kurt Tucholsky, der, wie einer der Protagonisten in Georg Herrmanns Roman erfährt, sein Lager in Schweden aufgeschlagen hat.
»Hör mal, Max«, sagte der Professor, »du weißt doch so etwas. Hoffentlich ist wenigstens Tucholsky nicht da geblieben.« Ist überhaupt im Ausland? So, so. Täte mir auch verdammt leid, wenn sie ihn etwa hier geschnappt hätten. Ich stimme gewiss nicht in allem mit ihm überein, aber er ist doch der Begabteste von allen den Burschen, die da so herumschreiben.
Dass ein Autor, der auf die 70 zugeht und noch aus der Welt Fontanes kommt, von Tucholsky schwärmt, ist kaum zu glauben. Aber man merkt diesem Georg Herrmann an, dass er in seinen ästhetischen Ansichten nicht stehen geblieben ist. Die Daheimblieben, sein letzter Roman, kann es in Sachen Witz mit Tucholsky durchaus aufnehmen. Aber auch der feuilletonistisch-soziologische Blick des Flaneurs, wie er um 1930 herum von Krakauer, Benjamin oder Franz Hessel gepflegt wurde und den sich Herrmann angeeignet hat, zeugt davon, dass wir es hier mit einem Roman zu tun haben, der in den 1930er Jahren, wäre er veröffentlicht worden, als absolut up-to-date gegolten hätte. So setzt Die Daheimblieben mit einer Soziologie des Autos ein. Wer entsteigt welchem Wagen? Wie sehr verbinden sich Art und Fabrikat des Wagens mit Milieu und Gesellschaftsschicht, der man angehört? Überhaupt mit der jeweiligen Persönlichkeit? Der reiche Onkel auf jeden Fall lässt sich vom Chauffeur im Maybach zur Familienfeier in die Tiergartenvilla fahren, während der Neffe in einem kleinen Rennwagen vorfährt, dessen Form an eine Heuschrecke erinnert.
Und nachdem er aus seiner Heuschrecke herausgeklettert war, in deren Bauch er fast wie in einer Badewanne lag, machte er mit einem Safe-Schlüssel ein paar Drehungen am Schaltbrett. So, jetzt konnte man ihn nur noch abschleppen, kletterte heraus und klappte seinen ehedem kanariengelben Leinenmantel, der, darauf war er stolz, reichliche Flecken von Schmieröl und anderen technischen Notwendigkeiten hatte, auf und schob das Schlüsselchen in die Westentasche seines Smokings.
Während Onkel und Neffe aus ihren Gefährten steigen, gibt es einen kleinen SA-Aufmarsch in jener Straße im Tiergarten. Man hat offenbar Wind davon bekommen, dass hier ein bedeutender jüdischer Fabrikant das 75-jährige Firmenjubiläum seiner Papierfabrik mit einem großen Familienfest feiert. So läuft man im Stechschritt an den beiden Männern vorbei und singt:
Wenn der Soldat in die Schlacht reinzieht, dann hat er frohen Mut. Und wenn's Judenblut vom Messer spritzt, geht es nochmal so gut.
Ein Mörderlied, das vergessen ist, sobald Onkel und Neffe den Salon betreten. So munter und schlagfertig geht es hier zu, so gegensätzlich sind die zahlreichen Mitglieder der Großfamilie, die sich in der Villa treffen. Vor allem die drei Brüder, die dem Ganzen vorstehen. Der Fabrikant Heinrich, dessen Papierfabrik, wie es mit feiner Ironie einmal heißt, mit den Jahren in dem Maße größer geworden ist, in dem das Papier schlechter wurde. Sein Bruder Martin, ein dank günstiger Heirat äußerst vermögender Privatier, und schließlich Arthur, der Medizinprofessor, der zwischen eigener Klinik, Auditorien und internationalen Konferenzen hin und her jettet, beziehungsweise sich von einer Krankenschwester im Two-Seater, einem Zweisitzer also, kutschieren lässt. Dazu zahlreiche Gattinnen und Cousinen, Söhne und Töchter, Neffen und Nichten und über allem die lange Zeit unausgesprochene Frage: Geht uns das alles da draußen etwas an? Oder ist es ein Spuk, der schnell vorbei sein wird? Sollen wir emigrieren oder die Stellung halten? Den der Heuschrecke entstiegenen Neffen erinnern seine Familienmitglieder an hypnotisierte Kaninchen, die sich nicht zu regen wagen angesichts der drohenden Gefahr.
Die wussten ja doch sehr genau heute alle, was gespielt werden sollte. Auch wenn sie es sich nicht anmerken ließen. Wenigstens die Jugend, die aus den Büros, aus den Gymnasien, aus den Hörsälen, aus den Anwaltsstuben kam. Auch wenn sie dazu lachten und sehr gleichgültig gerade taten.
So ernst das Thema, so viel Witz und prächtiges Zeitkolorit steckt doch in die Daheimblieben. Etwa wenn von Zionisten, sozialistischer Studentenschaft, von uns heute völlig unbekannten Misrachisten und Naumannianern oder sonst einer Form der, Zitat, harmloseren Massenpsychose die Rede ist. Oder wenn der Professor meint, die SA-Kaserne in der Nähe seiner Klinik sei nichts Besseres als ein homosexuelles Bordell, worauf sein kunstsinniger Bruder zusammenschreckt, weil man in seiner Jugend über solche Dinge höchstens geflüstert und wenigstens in der damaligen Welt an ihrer ernsthaften Existenz gezweifelt hätte. Nun ist mit all dem noch gar nichts über die eingelegte Liebesgeschichte gesagt und darüber, dass dieser Roman eines Familienfestes nur der erste von geplanten vier voneinander unabhängigen Teilen des Großromans »Die daheim blieben« bildet. Geschrieben hat Hermann ihn 1939, 4 Jahre, bevor der ins holländische Exil emigrierte Autor nach Auschwitz deportiert wurde. Erhalten und mit ihm gemeinsam nun veröffentlicht ist auch der nicht ganz so starke zweite Teil. Die anderen beiden wurden wahrscheinlich nicht mehr geschrieben. Aber allein, dass wir diesen Märztag im Berliner Tiergarten, 84 Jahre nachdem er niedergeschrieben wurde, miterleben dürfen, grenzt überlieferungstechnisch an ein Wunder. Das kaum 200-seitige Stück ist darüber hinaus so frisch und lebendig, seine Fragen sind so aktuell, dass es auch eben erst geschrieben worden sein könnte.
Das sagt Tobias Lehmkuhl über Georg Herrmann, Die daheim blieben. Der Band liegt vor bei Waldstein, 448 Seiten für 35 €. Und im Waldstein Verlag sind auch die berühmten und bis in die 1930er Jahre sehr erfolgreichen Romane wie Jettchen Gebert und Henriette Jacobi von Georg Herrmann erschienen.